Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Börse at Home, Ihrer montäglichen halben Stunde, vollgepackt mit Börsen-Know-how und ganz praktischen Tipps für Ihre Geldanlage. Heute freue ich mich sehr über Jan Altmann, dass er unser Gast ist, und sprechen möchten wir über die Besicherung von ETCs und ETNs. Was das genau ist, werden wir gleich erklären. Zu Anfang nur ein paar nackte Zahlen vorweg für die Größenordnung. Wir haben inzwischen auf Xetra so 1800 ETFs, das sind die mit dem F hinten. Wir haben ungefähr demgegenüber 274, die mit den anderen drei Buchstaben, ETNs und ETCs. Und davon ist rund ein Fünftel physisch besichert. Und das ist genau unser Thema heute. Ist für Sie, für viele relevant, weil wir werden oft danach gefragt, was für Risiken denn noch dabei sind. Schön, dass du da bist, Jan. Und darüber wollen wir jetzt die nächsten 30 Minuten sprechen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Edda.
Vielleicht macht es Sinn, erstmal zu erklären, was ist genau der Unterschied zwischen einem Exchange-Traded Fund und einem Exchange-Traded Product. Das ist so der vierte Begriff in dieser Runde.
Ja, das sind Exchange-Traded Product ist so ein schöner Kunstname, der eigentlich gar nicht viel sagt, denn es wird ja alles Mögliche an der Börse gehandelt. Und das ist aus dem Umstand heraus entstanden, dass eben nicht alles, von dem man erwarten würde, dass es ein ETF ist, als solches verbriefen lässt. Und beim Exchange-Traded Fund steht das F hinten für Fonds. Ein Fonds ist ein reguliertes Investmentvehikel, was in so einer Art, ja, wie so eine kleine Burg ist. Eine eigene Firma, der man nicht so leicht in die Kasse langen darf, wenn mal der ein oder andere Marktteilnehmer in Schwierigkeiten gerät. Damit ist der Fonds, und ETFs sind eben auch Fonds, ein recht sicheres Anlagevehikel. Sicher nicht in Bezug auf das, was abgebildet wird als Investment, aber sicher als Mantel rund um ein Investment. Und nun ist es aber so, ein Fonds benötigt mehrere Assets, die ich reinstecke. Also ich kann jetzt nicht einen Fonds betreiben, zum Beispiel nur mit der Apple-Aktie. Das geht nicht. Ja, es ist vorgeschrieben, dass ein Fonds diversifiziert sein muss. Das ist auch der größere Sinn eigentlich dahinter. Und deswegen kann ich eben nicht nur einen Wert reinstecken. Und das wirkt sich dann besonders aus, wenn ich versuche, zum Beispiel so ein Edelmetall wie Gold physisch abzubilden oder vielleicht auch einzelne Kryptowährungen.
Und was bringt das jetzt für Nachteile für Anleger?
Ja, also sobald ich mich nicht mehr im Fondsrahmen bewege, muss ich mir selber genauer Gedanken machen, wie sieht es eigentlich aus mit dem Emittentenrisiko? Wie sicher ist das eigentlich, was mir hier verbrieft wird? Und dann steht dann hinten in diesen Fällen hinter dem ET für Exchange Traded dann ein zum Beispiel C, ein C wie Cäsar, wie Commodities in diesem Fall, oder ein N wie Note. Im Grunde ist es aber eigentlich das Gleiche, und aus Verzweiflung hat man das Ganze dann ETP genannt, um dann die ETFs auch noch einzuschließen als Produktgattung. Im Prinzip der Handel funktioniert genauso. Handelt auch in einem ähnlichen Börsensegment der deutschen Börse. Da gibt es also auch Market Maker, die dafür sicherstellen, dass Liquidität da ist. Aber das Instrument ist ganz anders strukturiert. Man investiert nicht in einen Fondsanteil, sondern jetzt kommt es in eine Schuldverschreibung.
Also ein Zertifikat übersetzt. Das
ja, genau. Eine nachgelagerte Schuldverschreibung, und so sind auch alle Zertifikate strukturiert. Also der Zertifikatemarkt ist ja auch für Privatanleger recht lebendig hier in Deutschland. In anderen Märkten ist das gar nicht so. Und deswegen sind in Amerika zuerst die ETCs groß geworden und dann später in den angelsächsischen Bereichen von Europa, wo Zertifikate übrigens verboten sind, wo sie gar nicht emittiert werden dürfen. Und beim Zertifikat ist so, da habe ich ein Risiko gegen die Investmentbank. Die allerdings übernimmt meistens auch noch den Handel. Das heißt, ich habe dann große Nachteile, wenn ich irgendwann mal was gekauft habe, das wieder loszuwerden. Das ist beim ETC und ETN nicht der Fall. Die benutzen diesen tollen Handelsmechanismus, den auch ETFs benutzen.
Aber konsequent heißt das, was wir oft gefragt werden, den Gold-ETF gibt es hier nicht für deutsche Anlegerinnen und Anleger.
Genau, also wann immer Sie das sehen in den Überschriften der Zeitungen, also Gold-ETF im Bereich der Europäischen Union existiert nicht. Das gibt es nicht, das ist kein Fonds. Jetzt ist allerdings der kleine Rechtsrahmen Schweiz so weit gegangen, dass es in der Schweiz Gold-ETFs gibt. Also in der Schweiz hat man das erlaubt mit einer Ausnahmegenehmigung, dass man in das Rechtskonstrukt Fonds auch einfach nur Gold reinstecken darf. Allerdings ist das kein großer Vorteil für uns europäische Anlegerinnen und Anleger, denn das Produkt in der Schweiz müsste ich auch in der Schweiz einklagen, wenn mal was schief geht. Der Vorteil ist also nicht besonders groß. Und außerdem haben Produkte aus der Schweiz andere regulatorische Nachteile hier.
Nun sind ja Zertifikate, also diese rechtlichen Konstrukte der Verbriefung, spätestens seit 2008, seit der Insolvenz der Lehman Bank, bei uns in Verruf geraten, ist jetzt viel zu stark, aber viele Anlegerinnen und Anleger haben einfach Bedenken bei dieser Anlageform. Da das Emittentenrisiko da integriert ist. Nun liegt nahe, dass die Besicherung eben genau diesem begegnen soll. Wie funktioniert denn das?
Da hätte ich so ein paar Slides mitgebracht, die ich gerne mal einblenden würde. Und zwar beispielhaft, so, mal gucken, ob das hier so klappt. Ich denke, man sieht die Slides.
Ja.
Ja, okay. Also ich habe mal mir Gedanken gemacht und mir die Prospekte gewälzt und angeschaut für das älteste Goldprodukt, den Goldbullion ETC, also C hinten für Commodity. Und der soll physisch Gold verbriefen. Wie funktioniert das? Wer sind die beteiligten Parteien? Und das ist gar nicht so eingängig und intuitiv, wie man vielleicht denken würde. Aber im Mittelpunkt bei diesen ETCs, also bei diesen physisch verbriefenden Produkten, steht immer eine Zweckgesellschaft. Das ist die hier, also ein Special Purpose Vehicle, sagen die Wertpapierstrukturierer dazu. Die haben auch einen eindeutigen Namen, in diesem Fall Gold Bullion Securities Limited. Und diese Zweckgesellschaft, die ist nur und ausschließlich gegründet, um Anteile zu halten an Goldbarren in diesem Fall. Die listet wiederum etwas an der Börse, was allerdings Schuldverschreibungen sind. Das ist ganz wichtig zu verstehen, kommen wir gleich nochmal drauf. Und Anlegerinnen und Anleger können diese Schuldverschreibung an der Börse handeln. Wichtig zu wissen ist auch noch, dieses Gold-SPV kann auch mal mehr, mal weniger Gold halten. Die Menge des verwalteten Goldes schwankt, genau wie bei einem Fonds eigentlich. Nur, dass eben keine Fondsanteile an der Börse gelistet werden, sondern nachgelagerte Schuldverschreibung. Wie funktioniert jetzt der Handel? Also wie kommt das Gold da rein? Genauso wie im ETF-Handel gibt es sogenannte Market Maker. Und die haben häufig die Zusatzfunktion des Authorized Participants, also der einzigen Person oder dem engen Personen- oder Firmenkreis, die dann letztlich Zugang hat und dem Vehikel dann auch Gold zuführen kann oder es entnehmen kann aus diesem Gold-SPV. Das heißt, wenn ich an der Börse handle, zum Beispiel Xetra Gold oder den Gold Bullion Securities, dann ist das nicht automatisch so, dass meine Order dazu führt, dass jetzt diese Zweckgesellschaft sofort hergeht und Gold kauft oder verkauft. Das koordinieren alles diese Handelspartner und die Handelspartner sorgen eben dafür, dass dann am Ende des Börsentages der Goldbestand hochgefahren oder runtergefahren wird. Soweit jetzt erstmal, das sieht für ETFs gar nicht so unähnlich aus, außer dass die Art des Mantels, was an der Börse gelistet wird, ein anderer ist. So, jetzt kommen aber noch weitere dazu. Also es gibt auch ETC-Anbieter, zum Beispiel die Firma WisdomTree, die dieses Special Purpose Vehicle verwaltet. Es gibt auch noch eine ganze Reihe andere Anbieter. Auch iShares hat hier ein sehr großes Goldprodukt oder die Firma Invesco. Und es gibt eine ganze Reihe Anbieter, wenn wir mal beim Gold bleiben wollen. Und da sieht man auch, ja, also wir sind jetzt als Anlegerinnen und Anleger Anteilsinhaber einer Schuldverschreibung. Und die kann natürlich auch ganz leicht verfallen, wie das bei einer Schuldverschreibung so ist. Das heißt, das volle Emittentenrisiko und den Fokus meiner Betrachtung, die sollte ich auf diese Zweckgesellschaft vielleicht richten. Denn wenn die mal vielleicht nicht so funktioniert, wie es sein sollte, dann habe ich ein volles Emittentenrisiko dadurch. Jetzt gehen aber die meisten davon aus, wenn wirklich alles, was da drin ist, in Gold investiert wird, ja, dann ist das Emittentenrisiko relativ gering. Also selbst wenn es insolvent gehen sollte, aus irgendwelchen Gründen, weil mal ein Euro oder ein US-Dollar zu wenig drin steckt, dann ist es immer noch so, dass es Goldbestände gibt. Und wie werden die jetzt verwaltet? Da gibt es eine Depotbank. Auch dieses SPV beauftragt eine Depotbank. Im Fall des Goldbullion ist das die HSBC. Und die Depotbank, die verwalten die Goldanteile. Und da liegen tatsächlich die Barren dann physisch auch bei der HSBC in London im Tresor. Das Ganze wird auch noch kontrolliert über einen sogenannten Treuhänder. Das ist quasi wie so ein Asset Manager, der dann auch verwaltet und verbrieft, dass dieses Gold auch in ausreichender Menge tatsächlich hier mit drin ist. Also eine ganze Menge Player, die nötig sind, um so ein Vehikel am Laufen zu halten. Trotzdem ist es weiterhin transparent, denn die Depotbank veröffentlicht zum Beispiel über die Webseite des Emittenten, welche Goldbarren überhaupt investiert sind. Also welche Goldbarren liegen im Tresor? Und der Standard für Goldbarren ist so, das ist der Bullion Standard von London. Da sind die Goldbarren normiert und auch nummeriert. Und auch die werden eigentlich nur benutzt von den Gold-ETCs. Also wirklich schön standardisiert. Und so kann man letztlich auch, hat man einen großen Grad an Transparenz bei diesen Produkten. Da werden also keine Derivate-Wetten eingegangen auf einen Rohstoff, sondern das Zeug liegt wirklich in der Höhe des Vermögens, was gerade verwaltet wird, im Depot. So, und wenn man sich jetzt mal anguckt, welche Länder sind da eigentlich beteiligt? Also wenn ich jetzt als deutsche Anlegerin oder Anleger auf Xetra handle in Deutschland, dann komme ich vielleicht an einen Authorized Participant aus dem Ausland, der aber Zugang hat. Die Zweckfirma ist in diesem Falle auf den Kanalinseln aufgelegt. Der Anbieter selber sitzt in London. Das Geld liegt auch in London, wird dort im Tresor verwaltet und der Treuhänder ist auch eine britische Firma. Also ein ganz schön internationales Produkt. Also das sollte jetzt mal ein bisschen zeigen, wie so ein Gold-ETC funktioniert. Und diese Konstruktion hier, die ich hier gerade gezeigt habe, die ist wirklich nur exemplarisch. Das ist keinerlei Kaufempfehlung oder sonst irgendetwas. Das ist aber das älteste Produkt, was es gibt seit 2004, 2005. Und da haben wir ja so eine kleine Finanzkrise dazwischen gehabt, innerhalb derer die Lehman-Zertifikate wertlos wurden. Dieses Produkt hat es bisher durchgehalten. Und mir sind auch keine anderen Fälle von Gold-ETCs bewusst, die es in der Finanzkrise mal schwer gehabt hätten. Also das soweit zu diesem Bild.
Ja, aber ich frage mich jetzt als Anlegerin zwei Sachen, weil die meisten Menschen, die in Gold investieren, setzen ja gerade auf diese Sicherheit des Goldes. Und da ist vielleicht auch das Augenmerk ein bisschen größer und fokussierter auf diesen Aspekt. Ich frage mich jetzt zwei Sachen. Das eine ist, bevor ich mich für einen bestimmten ETC entscheide, sollte ich dann wohl schauen, wie hoch die Abdeckungsquote ist. Also wie viel Gold tatsächlich von dem investierten Vermögen im Tresor lagern muss, weil du gesagt hast, es muss nicht deckungsgleich sein. Wie stark variieren da die Quoten und wie kriege ich das raus?
Das ist richtig. Das wird im Prospekt tatsächlich erwähnt, aber die sind leider häufig auf Englisch abgefasst. Man kann eigentlich davon ausgehen, alles, was als physisches Gold-ETC verkauft wird, mit Ausnahme von Xetra Gold, ist zu 100% investiert. Und bei Xetra Gold hat man sich so ein kleines Hintertürchen gelassen. Aus Liquiditätsgründen kann da teilweise auch mal ein anderes Instrument wie Derivate benutzt werden. Aber auch Xetra Gold ist soweit aus unserer Sicht jedenfalls sicher. Also wirklich nur eine kleine Minorität wird da verwendet, um vielleicht die Liquidität oder die Höhe des Vermögens dann zu steuern, die hinterlegt ist.
Ja, was aber auch nachvollziehbar ist, weil ich stelle mir vor, ich kaufe jetzt nachher auf Xetra ein Gramm Xetra Gold und dann müssten die ja in dem Augenblick automatisch irgendwie ein Gramm extra einladen, was ja auch relativ kostspielig sein sollte, also einfach unpraktisch.
Also es ist ja bei ETFs auch nicht so, wenn ich jetzt einen MSCI World ETF kaufe, dass sofort, meinetwegen für 100 Euro kaufe ich MSCI World ETF Anteile. Da geht keiner her im Fonds und tippt dann ein, für 100 Euro bitte 1600 Werte kaufen, sondern deswegen gibt es ja diesen tollen Handelsmechanismus der ETFs, der auch von den ETCs benutzt wird, wo also Handelsteilnehmer meine Order erstmal entgegennehmen, ausführen und am Ende des Tages dann gucken, wie groß war eigentlich die Nachfrage nach diesem jeweiligen Produkt. Und aufs ETC übertragen heißt das, wie groß war denn die Goldnachfrage, und liefern das an das entsprechende ETC oder nehmen es auch zurück, je nach Marktphase. Also das ist ein wirklich gut erprobter Mechanismus mit hoher Liquidität, über den man sich relativ wenig Gedanken machen muss.
Okay, aber die zweite Frage, die ich mir jetzt als Anlegerin auch stelle, ist, wenn jetzt dieses SPV, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, so genannt hast, wenn also quasi der Emittent in die Bredouille gerät, ist es das Gold sozusagen im Depot davon, das hinterlegte Gold, ist es davon nicht betroffen? Oder wenn es davon betroffen ist, dann hängt es ja auch noch davon ab, wie viele Gläubiger es sonst noch gibt.
Also ich würde es mal so formulieren, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Insolvenz dieser Zweckgesellschaft auftritt, ist äußerst gering, weil ja sämtlicher investierter Wert immer hinterlegt wird. Und wenn in diesem Mechanismus etwas nicht funktioniert, dann liegt der Wurm wirklich im Produkt selber oder vielleicht dann hat die Depotbank auch ein Problem. Aber wenn die Depotbank ein Problem damit hätte und das Gold dort nicht hinterlegt ist, wie es eigentlich behauptet wird oder wie ich sogar als Liste im Internet abfragen kann, dann hängt es wirklich ganz woanders schief. Und Depotbanken sind ja die ehernen Verwahrer von Vermögen. Also das wird auf gar keinen Fall eine Depotbank riskieren, so etwas.
Aber wie viel, also ansonsten, wie viel vorhandene andere Gläubiger aus anderen Aktivitäten es gibt, ist insofern kein Punkt. Also da sollte ich mich, brauche ich mich nicht mit zu beschäftigen.
Davon ist auszugehen, genau. Deswegen gibt es diese Zweckgesellschaft, die an und für sich keine Gläubiger hat. Die Zweckgesellschaft selber macht kein Marketing. Die haben jetzt keine Vorstände, die irgendwelche Boni bekommen. Das gibt es da alles nicht. Also der einzige Zweck dieser Gesellschaft ist wirklich, das Vermögen zu verwalten.
Okay, und würdest du sagen, dass es einen Unterschied macht, ob das jetzt eine Zweckgesellschaft in Großbritannien ist oder ob das eine innerhalb der EU ist oder wenn nicht gar innerhalb Deutschlands?
Ja, also die Zweckgesellschaften oder die Emittenten gehen mittlerweile dazu über, aufgrund des Brexit solche Konstrukte, wenn sie schon im Ausland sind, dann eher in Irland aufzulegen oder in anderen Ländern. Es gibt auch einige, die in Deutschland verbrieft sind, sogar im Kryptosektor, erstaunlicherweise. Krypto-ETN funktioniert übrigens genauso, wie ich es fürs Gold eben erklärt habe. Und die Kanalinseln, das muss man wissen, die haben den EU-Zugang genutzt von Großbritannien, der jetzt nicht mehr vorhanden ist. Jetzt muss man sich auf der anderen Seite aber auch wieder sagen, wir haben es hier nicht mit Fondsgesetzgebung zu tun, gerade eben nicht, sondern wir haben es mit einem internationalen Vertragskonstrukt zu tun. Das müsste ich dann natürlich auf den Kanalinseln einklagen, falls ich der Meinung bin, dass ich ein Anrecht habe darauf. Das ist umständlicher, als das in Deutschland zu tun, das stimmt. Aber es ist eben nicht so wie bei den ETFs. Also ein ETF aus Guernsey, da hätte ich jetzt wirklich Bedenken, oder ein ETF aus Großbritannien, dass da die europäischen Fondsregeln überhaupt noch zur Anwendung kommen können. Deswegen hat übrigens auch kein Emittent in Großbritannien ETFs, also mit dem F hinten, aufgelegt und auf den Kanalinseln auch nicht.
Und du sagtest eben, vorwegnehmen wäre mein nächster Punkt gewesen. Das funktioniert bei den Kryptos genauso. Also kann ich mir das so vorstellen, wie das Gold in einem Tresor liegt, verwahrt von der Depotbank, habe ich dann eine Depotbank mit einem Wallet und da liegen dann Bitcoins drin.
Exakt, genauso. Also der Private Key wird dann von einer spezialisierten Krypto-Depotbank verwaltet. Gibt es unterschiedliche Anbieter, die genutzt werden von den Krypto-ETN-Anbietern. Und das meiste, jedenfalls sagen, dass die Emittenten in ihren Prospekten liegt in einer sogenannten Cold Wallet. Also es ist nicht so, dass dann die Depotbank einfach nur ein Konto bei Coinbase unterhält. Und wenn Coinbase da Schwierigkeiten kriegen sollte aus irgendwelchen Gründen, dann ist das ganze Geld weg. Nein, das sind wirklich die Kryptoanteile befinden sich in Cold Storage.
Und gilt das gilt für alle physisch besicherten Kryptos, soweit sie bei uns gelistet sind. Hast du da einen
Das kann
Überblick, oder?
man für alle sagen, genau. Also alle sind gewissermaßen Kopien dieses ursprünglichen Goldbullion-Konstruktes, was ich gezeigt habe, in unterschiedlicher Ausprägung. Und die Depotbank letztlich, die sorgt eigentlich nur für die Verwahrung der Krypto-Keys, was natürlich viel, viel einfacher eigentlich ist als die Verwahrung von Gold, was ja mit physischen Aktivitäten einhergeht.
Nun ist ja so ein Investment in so einen ETC-Anteil vergleichsweise sexy gegenüber einem Goldbarren, weil ich kaufe das ganz liquide über Handelsplattformen, lege das in mein Depot, in denen auch meine Aktien liegen. Und den Goldbarren, den muss ich ja irgendwo verwahren. Aber Goldbarren hat jetzt den schönen Vorteil, dass einige Steuererleichterungen damit einhergehen mit dem Kauf von physischem Gold. Wie ist das mit diesen Zertifikaten inzwischen?
Genau, also so ein Goldbarren, der bei mir zu Hause in der Schublade liegt, der hat nicht den Status eines Finanzinstrumentes und deswegen muss ich ihn auch nicht mit der entsprechenden, in diesem Fall Abgeltungssteuer, versteuern, wenn ich damit einen Wertgewinn erziele, wenn ich ihn mindestens ein Jahr in meiner Schublade halte. Bei den verbrieften ETCs, also Exchange Traded Commodities auf Gold, ist das unterschiedlich. Also etliche Produkte haben eine sogenannte Auslieferoption, können also ein bisschen Gold zurückliefern. Manche machen das auch erst in großen Größen, aber seit 2020 ist das dem Fiskus egal nach einem Urteil des Bundesfinanzhofes. Und deswegen wird das Gold hierin behandelt, wie wenn es in meiner Schublade liegen würde, solange ich es länger als ein Jahr habe. Das heißt, das wird dann über die Einkommensteuer abgerechnet. Heißt im Umkehrschluss aber auch, ich kann Verluste damit nicht unbedingt mit Gewinnen aus anderen ETFs verrechnen. Dem muss ich mir auch bewusst sein. Vorteil ist natürlich, ich muss mich nicht um die Lagerung kümmern. Ja, also meine Schublade, die ist vielleicht auch sehr attraktiv für den einen oder anderen Einbrecher. Das ist bei einem entsprechenden ETC überhaupt nicht der Fall. Und die Transaktionskosten, wenn man sich die mal anschaut, die Geldbriefspanne an der Börse ist vergleichsweise niedrig. Kann man übrigens auch selber nachprüfen anhand des XLM-Maßes, was die Börse ausweist für jedes ETC. Bei Gold-ETCs ist die generell aber recht niedrig, sodass die Transaktionskosten für so einen Trade relativ gering sind. Das ist also deutlich, wesentlich geringer, als wenn ich mir das Zeug direkt ausliefern lasse, um das dann in meiner besagten Schublade entsprechend zu verwahren.
Hier hat auch eine Teilnehmerin danach gefragt, was für Vorteile es eben neben dem nicht verwahren müssen von physischem Gold noch gibt. Das hast du jetzt schon noch zwei genannt. Ich hätte noch eine Frage nach den Kosten. Ich weiß es jetzt bei Xetra Gold, da sind 0,36%, glaube ich, pro Jahr Verwahrgebühr drauf, die Banken berechnen in der Regel, aber nicht alle. Was auch zur Folge hat, meines Wissens, korrigierst, wenn es falsch ist, dass einige Depotbanken das gar nicht anbieten. Wie ist es denn bei den anderen ETCs wie dem Gold Borien? Wie werden da, was für Kosten sind da noch drauf? Oder wird das Gold abgekratzt für die Verwahrung?
Also deren Kostenberechnung ist ähnlich wie bei ETFs. Das heißt, da wird dann ein Betrag definiert, der im Jahr maximal entnommen wird, die sogenannte TER. Und dann darf sich die Gesellschaft für jeden Börsentag eben ein 220stel oder so da rausnehmen. Das passiert auch so von dem Geld, was reinkommt und was verbrieft wird. Das heißt, da werden die Kosten im Produkt selber abgezogen. Bei Xetra Gold ist das ein bisschen komplizierter. Das hat man gemacht, damit Xetra Gold wirklich ganz exakt den Grammpreis für Gold in Euro abbilden kann. Und deswegen werden die Kosten andersartig abgerechnet. Das heißt, da ist dann der Broker in der Pflicht, einem quasi eine separate Rechnung zu erstellen, darüber für die Kosten, die Xetra Gold verursacht. Und das ist zusätzliche Arbeit für die Broker. Und das mögen nicht alle so gern. Also Xetra Gold gibt es deswegen auch nicht so oft im Sparplan beispielsweise. Das ist nicht der Fall jetzt bei Gold Bullion oder iShares Gold oder Invesco Gold. Ist halt ein bisschen komplizierter dort. Das günstigste Gold kriegt man meines Wissens schon ab 12 Basispunkten. Also 12 Basispunkte TER, die ganz großen Goldprodukte. Das ist wirklich ein super Preis, ist kaum zu unterbieten. Das war vor einigen Jahren noch ganz anders. Und der Gold Bullion, der kostet auch noch wesentlich mehr als erstes Goldprodukt. Also da kann man auch nach TER entsprechend vergleichen. Xetra Gold steht bei uns in der Datenbank mit 0% TER, aber da muss man eben wissen, dass der Broker das getrennt berechnet. Und ein weiterer Sonderfall ist zum Beispiel Euwax Gold. Auch das finde ich ja in Deutschland, das wird an der Stuttgarter Börse gehandelt, glänzt auch mit einer TER von 0%. Allerdings lohnt es sich, dort da mal die Geldbriefspanne anzuschauen. Die ist nämlich deutlich höher als bei den Gold-ETCs auf Xetra. Und das ist auch der Weg, wie sich der Emittent da finanziert, weil der Handelspartner gleich dem Emittenten ist. Das ist also ein bisschen anderes Prinzip. Also es lohnt sich da wirklich von vornherein auch zu vergleichen. Es haben auch nicht alle Gold-ETCs übrigens eine Auslieferoption. Also beispielsweise ein großer Anbieter in Invesco liefert kein Gold aus. Warum ist das der Fall? Das hat auch regulatorische Gründe, denn Dachfondsmanager dürfen Gold oder bestimmte Fondsmanager in Europa dürfen Gold nicht in ihr Produkt reinkaufen, wenn es physisch ausliefert. Also Investmentfonds dürfen eigentlich kein Gold besitzen und auch viele institutionelle Anleger nicht. Und wenn das dann physischem Goldbesitz gleichgestellt wird, so ein Instrument, dann haben die wiederum ein Problem damit. Aber für uns private Anlegerinnen und Anleger, für uns ist das natürlich klasse, wenn das als solches gilt und wenn auch die steuerliche Anrechenbarkeit entsprechend gegeben ist. Und diese steuerliche Anrechenbarkeit, die gibt es übrigens auch bei einigen Krypto-ETCs. Also mir sind zwei Bitcoin-ETPs bekannt, die eine ähnliche steuerliche Geltung für sich da beanspruchen. Und der Emittent muss das entsprechend in der zentralen Produktdatenbank bei WM-Daten eingeben und dann übernehmen die Broker das auch. Dann kriege ich da die Abgeltungssteuer nicht abgezogen für das Produkt, wie bei einem physischen Krypto-Investment eben auch.
Ja, also das wäre auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Also Kryptowährungen an sich, wenn ich die in mein Wallet lege, sind ja ohnehin steuerlich anders behandelt nach wie vor. Und das gilt, jetzt sagst du, für zwei von diesen Verbriefungen auch.
Genau, genau. Und weitere sind auf dem Weg nach meinem Kenntnisstand. Wir sind gerade dabei, das zu evaluieren im Moment.
Okay, also wenn ich mich jetzt entscheiden würde, momentan für ein Krypto-Investment, falls ich das als günstig betrachte, was zurzeit die Preise machen, dann sollte ich da auf jeden Fall bei einem ETN nachschauen, ob der schon von dieser Steuerbefreiung erfasst ist, weil das macht ja eine ganze Menge aus von vornherein.
Korrekt, genau. Und im Zweifel kann man auch seinen Broker fragen.
Und hier ist eine Frage nach einem ganz konkreten ETF, steht aber im Namen, der iShares Diversified Commodity Swap ETF. Namen, kennst du ihn direkt oder soll ich mal nachschauen?
Kann ich was zu sagen, ja?
Ja, genau, da möchte die Teilnehmerin nämlich wissen, ob es jetzt nun ein ETF ist oder ob es nur ein ETC wäre.
Ja, wir haben ja vorhin eingangs gesagt, das C oder N, was notwendig wird statt des F, kommt zustande dadurch, dass immer nur ein Asset verbrieft wird. Also zum Beispiel Bitcoin als Währung oder Gold als Edelmetall oder Silber gibt es auch. Wenn ich jetzt aber einen Korb von Rohstoffen nehme, der vielleicht sogar synthetisch abgebildet wird über Derivate, solange es ein Korb aus mehreren Rohstoffen ist, dann fällt das unter die europäische Fondsgesetzgebung und dieser besagte iShares Fonds Commodity Swap ist tatsächlich ein echter ETF. Der wird also verwaltet wie ein Fonds, da muss ich mir nicht die Gedanken machen, da gibt es also den sicheren Rechtsmantel. Der allerdings arbeitet jetzt auch hauptsächlich mit Derivaten, nicht mit physischer Hinterlegung, weil da eben auch zum Beispiel Öl drin ist. Ja, Öl kann ich schlecht physisch hinterlegen, jedenfalls nicht ohne große Kosten zu erzeugen. Gibt kein entsprechend physisch hinterlegtes Ölprodukt. Das muss ich über Derivate auf den wahren Terminmärkten entsprechend abbilden. Und so machen das diese Produkte eben, aber für mehrere Assets. Und deswegen dürfen sie ein Fonds sein.
Und dann liegen die Derivate, also die Futures oder welche Form auch immer, die liegen dann in der Depotbank. Also kann ich mir so vorstellen, genau, wie die meine Aktien, meinem Aktien-ETF verwaltet die eben meine Öl-Future und
exakt,
die anderen.
Ganz genau so. Hat aber seine eigene Buchung und ist entsprechend als Fonds klassifiziert.
Dann vielleicht noch ein Hinweis hier an der Stelle. Tatsächlich, diese Unterscheidung kann man nicht aus dem Namen nehmen, weil auch einige ETN-Emittenten gerne ETF heißen, selbst als Emittent. Und deswegen steht in dem Namen von dem ETN ETF. Und dann kommt der Name, der eigentliche Name. Also deswegen, der Name sagt nichts aus. Ich würde immer einfach, egal wo, ob Sie Börse Frankfurt.de oder auf Just ETF nachschauen, da steht immer auf den Datenblättern, was das jetzt ist, ob das jetzt ein ETF ist oder ob das eben ein ETN oder ein ETC ist.
Genau, ich würde vielleicht noch eine Ergänzung machen, einen kleinen Ausflug noch und auch noch Bezug nehmen auf die Frage zu diesem Commodity Swap ETF. Also das Ding, da steht auch Swap im Namen. Es ist also nicht so, dass jetzt tatsächlich die Derivate-Kontrakte einzeln vielleicht abrufbar sind per Microsoft Excel auf Tagesbasis, sondern der Emittent vereinfacht sich das und gibt das ganze Geld aus dem Fonds eigentlich einer Investmentbank. Die gibt dafür Garantien zurück, einerseits wirkliche Wertpapiere, die dann dem Fonds auch dienen zur Besicherung und eine Performance-Garantie. Also die funktionieren genauso wie synthetische ETFs zum Beispiel auf Aktien. Na, wenn ich jetzt den vietnamesischen oder chinesischen Markt nicht so einfach investieren kann, gibt es da häufig eine synthetische Konstruktion. Da wird also das gesamte Portfolio-Management bei der Investmentbank gemacht, die damit beauftragt wird mit dem sogenannten Swap-Konstrukt. Also es ist ein Vertragskonstrukt, da kommt der Name her. Und genauso funktioniert es bei den Rohstoffen auch.
Dann eine Frage an der Stelle, auch wenn es nicht konkret heute unser Thema ist, aber das kommt auch sehr häufig. Wie bewertest du denn das Risiko, was durch die Swap-Replikation entsteht, also durch die Abbildung mit Swaps, ist das sogenannte Kontrahentenrisiko? Wie bewertest du das tatsächlich von seiner Bedeutung?
Also eigentlich, wenn der Fonds sein ganzes Geld, jetzt mal bildhaft einfach dargestellt, einer Investmentbank gibt, da könnte ich ja das Grausen bekommen. So vor dem Hintergrund der Lehman-Krise, was machen die da mit meinem Geld? Und natürlich ist das überhaupt nicht erlaubt, dass der Fonds das alles tut. Der Fonds selber darf kein Emittentenrisiko eingehen, was über 10% geht. Also dürfte er das theoretisch gar nicht. Und deswegen gibt die Investmentbank da einen breiten Strauß von sehr liquiden Sicherheiten zurück. Das heißt, die sind immer verfügbar, sollte da irgendwas passieren mit dieser Investmentbank. Und im Zweifel, im schlimmsten Falle, können vielleicht 10% des Fondsvermögens verloren gehen, weil dieser Performance-Swap, den die Investmentbank da eingeht, das Versprechen, dass also das Vermögen immer der Wertentwicklung des Index folgt, das kann sein, dass das ein Emittentenrisiko erzeugt. Seit 2011 ist aber die Diskussion ziemlich breit geführt worden und die meisten Investmentbanken waren so genervt davon, dass die also die Swap-ETFs sogar mit deutlich mehr besichern, als sie müssten. Das heißt, wenn wirklich irgendwas passiert mit einem Marktteilnehmer, dann ist sogar mehr da, als eigentlich nötig wäre. Insofern ist das Emittentenrisiko der Swap-ETFs überschaubar und mir ist auch kein Fall bekannt. ETFs gibt es seit dem Jahr 2000. Synthetische ETFs kamen relativ kurz danach raus. Mir ist kein Fall bekannt, selbst während der Finanzkrise, wo das mal nötig gewesen wäre.
Das ist ganz gut, das mal wieder so in eine Proportion zu bringen, weil das tatsächlich eine Angst ist, die aus meiner Wahrnehmung noch viele, viele wirklich beschäftigt. Jetzt eine Steuerfrage, wenn du dazu was sagen möchtest, ob Verluste aus dem Verkauf von ETFs mit Gewinnen aus Aktienverkäufen verrechnet werden können.
Das führt uns ein bisschen vom ETC-Thema weg. Es ist tatsächlich so, dass Aktien, Gewinne und Verluste anders behandelt werden als Gewinne und Verluste mit ETFs, Zertifikaten und anderen Finanzinstrumenten. Das heißt, das kann ich nur eingeschränkt miteinander verrechnen. Ich kann Gewinne von Aktien, das muss ich aber explizit dem Finanzamt sagen, anrechnen lassen auf Verluste, die ich mit ETFs gemacht habe. Deswegen ist das so schön einfach, wenn ich nur ETFs halte, dann kann ich Gewinne und Verluste aus allen Anlageklassen, die ETFs verbriefen, gegeneinander verrechnen. Da fragt mich keiner. Warum das bei Aktien so separat sein muss, das weiß auch kein Mensch.
Danke dafür. Und hier ist noch eine Frage, die führt auch ein bisschen weg von der Verbriefung. Aber wenn du schon als ETF-Kenner hier da bist, möchte ein Teilnehmer wissen, wann denn tatsächlich ETF-Anbieter ihre Aktienbestände anpassen? Wenn es Veränderungen gibt, machen die das sofort? Machen die das abends? Machen die das einmal im Quartal?
Also bei den meisten ETF-Anbietern ist es so, dass das maximal einmal am Tag geschehen kann. Häufig ist aber auch so, dass das manchmal bei kleineren Veränderungen dann nur einmal die Woche passiert, je nachdem, auf welchem Markt ich gerade unterwegs bin und wie volatil der ist. Und der Mechanismus, der dafür sorgt, das sind eben die Handelsteilnehmer an der Börse. Das heißt, wenn ich eine Order aufgebe und ich will unbedingt jetzt MSCI World Anteile kaufen, gerade sind wir ja bei den ETFs, möchte da eine größere Summe investieren, dann ist die Gegenpartei, die das ausführt im Orderbuch von Xetra beispielsweise, mit großer Wahrscheinlichkeit ein professioneller Handelsteilnehmer. Also nicht jemand anders, der gerade 100.000 Anteile loswerden will oder mehr, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit ein Handelshaus. Und diese Handelshäuser, die für die Preisstellung auf Xetra verantwortlich sind, die sind auch nur dazu zugelassen, mit dem Fonds überhaupt irgendeinen Austausch einzugehen. Das heißt, die sorgen dann dafür, dass das Volumen wächst oder schrumpft, aber maximal einmal am Tag.
Ist das für mich als Anlegerin relevant, wie häufig das passiert? Hat das irgendeine Auswirkung?
An für sich nicht. Also es wird eben so sein, dass wahrscheinlich der Fonds ein bisschen teurer sein wird, wenn das andauernd passiert, weil auch Transaktionskosten für die Market Maker natürlich auftauchen. Das heißt, da wird die Geldbriefspanne im Zweifel ein bisschen größer sein, ist aber ganz schwierig, das zu systematisieren oder zu messen.
Und ich meine, da es ja darauf ankommt, was für reale Preise tatsächlich im Fonds sind, im Topf sind, kann das mal für mich laufen und mal gegen mich, oder? Wenn die sich wegentwickeln.
Ja, ist unkalkulierbar eigentlich. Ja, und genau. Eigentlich marginal.
Prima, danke. Das war es soweit auch an Fragen. Vielen, vielen Dank für deine Expertise, Jan, wie immer großartig.
Sehr Jan gern. Altmann, schön, dass ich dabei sein durfte. Genau. Und,
ja.
Schaut auch mal auf unserer Webseite vorbei. Da habe ich vielleicht noch eine Anmerkung zu unserem ETC-Thema. Also bei Just ETF werden Sie keine ETCs und ETFs finden, die nicht physisch hinterlegt sind. Also wir haben uns darauf spezialisiert, weil wir eigentlich bei Just ETF für den Buy-and-Hold-Ansatz stehen, den langfristigen. Und den wird man sicherlich nicht füllen mit irgendeinem auf Ölderivaten basierenden ETN, aber durchaus mit entsprechenden physischen ETCs und ETNs. Das ist der Hintergrund dafür.
Also mal wieder ein Grund, auf die durchaus sehr empfehlenswerte Website Just ETF zu gehen und da nach dem entsprechenden Goldinvestment zu schauen.
Vielen Dank.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.